Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Heute zum Thema von, ja, ich sag mal, innovativen Konzepten bei der Anwendung von Photovoltaik. Ich kenne ja schon sehr lange die Dachanlagen, also die Photovoltaikanlagen, die auf Gebäudedächern installiert werden und die Freiflächenanlagen, aber in den letzten Wochen, Monaten, Jahren haben sich innovative Konzepte durchgesetzt, die immer attraktiver werden, weil die Preise der Photovoltaikanlagen gefallen sind, vor allem der Photovoltaikmodule. Da möchte ich heute in dieser Folge mal drüber sprechen. Was zählt zu diesen innovativen Konzepten? Das sind die schwimmenden Photovoltaikanlagen oder Floating PV, das heißt PV-Anlagen, die auf Wasserflächen installiert werden. Dann sicherlich die Idee, dass man Photovoltaik über Straßen installiert, also insbesondere natürlich über Autobahnen. Da haben wir in Deutschland ein riesiges Flächenpotenzial. Dann das ganze Thema der Agri-Photovoltaik möchte ich mal beleuchten. Unter Agri-Photovoltaik versteht man Anlagen, die auf landwirtschaftlichen Nutzflächen installiert werden. Denn bisher hat man ja das Problem, dass die PV-Anlagen oder die Freiflächenanlagen landwirtschaftliche Nutzfläche versiegen. Da lässt sich dann quasi keine landwirtschaftliche Nutzung mehr realisieren, wenn ich eine Freiflächenanlage habe. Und das Agri-PV-Konzept verbindet also die Photovoltaik mit landwirtschaftlicher Nutzung. Und ich möchte über die Balkonkraftwerke sprechen, die jetzt ganz aktuell natürlich sehr attraktiv sind. Das heißt also Kleinstanlagen, die ich mir an den Balkon oder an die Hauswand montieren kann, um dann selber Strom zu produzieren. Die vier Themen, die vier Konzepte möchte ich jetzt mal etwas genauer beleuchten, wie so das Potenzial ist, wie die Zukunftsaussichten sind, werden wir das erleben oder auch wie groß der Beitrag ist im Zuge der Energiewende. Steigen wir ein mit der Floating PV, also schwimmende Photovoltaikanlagen. Das Konzept ist schon in der Anwendung. Insbesondere in den Niederlanden ist man da schon deutlich weiter, was aber daran liegt, dass die Niederländer weniger freie Nutzfläche am Land haben. Umgekehrt natürlich auch viel Wasserflächen, sodass in den Niederlanden auch durch die andere Situation von Landpachtkosten die Photovoltaik auf Wasserflächen attraktiv geworden sind. In Deutschland ist das, kommt das jetzt so langsam auf. Die Idee ist relativ einfach. Man nimmt einfach die Freiflächenanlage und packt sie auf eine Wasserfläche. Flapsig formuliert. Man muss natürlich dafür sorgen, dass die Photovoltaikmodule dann auf Schwimmkörpern installiert sind, dass das dann auf der Wasseroberfläche dann bleibt. Das ist eigentlich attraktiv, denn die Wasserfläche, wenn die jetzt nicht im Bereich von Freizeitnutzung im Einsatz ist, also irgendwelche Freizeitseen, wo man dann schwimmen, segeln, surfen oder sonst was kann, da kann man natürlich keine schwimmende PV-Anlage noch zusätzlich installieren. Aber vor allem Baggerseen sind natürlich sehr interessant. Wir haben in Deutschland dann doch einige Flächen, insbesondere aus der Braunkohlenutzung. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man dann solche Baggerseen oder Kiesseen, geflutete Tagebauflächen dann nutzt, um dort dann diese schwimmenden Photovoltaikanlagen zu installieren. Wie gesagt, man hat den Schwimmkörper, meistens aus Kunststoff. Darauf sind dann die Solarmodule installiert. Wir haben dann die Wechselrichter und dann die Verbindung an Land. Das heißt, das Kabel wird dann zum Ufer gezogen und hat dann dort den Netzanschluss. Also an sich keine komplizierte Technik. Wir haben dadurch natürlich den Vorteil, die Wasserfläche hat sonst keine andere Nutzung, wenn es jetzt keine Freizeitnutzung ist, und kann damit natürlich zwei Zielen dienen, nämlich der Kiesseenutzung, und dann entsprechend kann die Photovoltaikanlage auch noch Strom produzieren. Man hat den Vorteil, vielleicht zu der Freifläche, denn das ist ja, denke ich, so die Konkurrenz, dass die Floating-PV-Anlagen deutlich weniger Flächenwartung brauchen. Also auf den Freiflächen ist der Aufwand der Grünflächenpflege schon relativ groß. Man muss ja dann dort regelmäßig ja, das Gras schneiden, das Buschwerk schneiden, ob man das jetzt manuell macht oder da Schafe zum Beispiel einsetzt, oder die Schafe jetzt auch in Freiflächenanlagen auch nicht alle Pflanzen wegnehmen. Also auch da muss man nochmal nacharbeiten. Aber tatsächlich, das sieht man ja auch dann doch regelmäßig bei Freiflächenanlagen, dass dann da die Gräser und Pflanzen hochwachsen und dann die unteren Modulreihen oder die untersten Zellen der Module verschatten, was dann zu einem doch schon spürbaren Ertragsverlust führt. Das geht relativ schnell und da muss man dann doch schon regelmäßig mähen. Das macht dann der Landwirt, aber auch da gibt es dann Fälle, wenn die Freiflächenanlage nicht sehr sinnvoll montiert ist, also die Module sehr knapp über dem Boden montiert sind, dass man dann da mit Mähanlagen oder Mähmaschinen nicht runterkommt, dass dann das von Hand gemacht werden muss. Aufwendig brauchen wir bei der Floating-PV-Anlage entsprechend nicht. Ein weiterer technischer Vorteil, der Floating-PV sehr attraktiv macht, ist, wir sind ja die Photovoltaikanlagen sind effizienter, wenn sie kühl sind. Das heißt also bei hohen Temperaturen, hohen Außentemperaturen verlieren die Solarmodule an Wirkungsgrad. Das ist dann schon spürbar in den Sommermonaten. Die Wasserfläche kühlt die Solarmodule und erhöht damit den Wirkungsgrad. Das heißt, Floating-PV-Anlagen haben im Vergleich zu Freiflächenanlagen einen etwas höheren Wirkungsgrad und produzieren bei gleicher installierter Leistung etwas mehr Strom. Das ist jetzt auch nicht das Doppelte, aber ja, das können so 15% in der Größenordnung können das sicherlich sein. Das ist natürlich schon sehr attraktiv. Man hat darum hinaus auch den umgekehrten Vorteil, dass die Photovoltaikanlage eine Wasserverdunstung verhindert oder reduziert, weil die Photovoltaikanlage die Wasserfläche verschattet und damit tritt dann halt weniger Verdunstung auf. Das ist natürlich dann für die Wassernutzung eigentlich ganz, ganz interessant. Auch die Wassertemperatur wird abgesenkt, weil die Solaranlage natürlich die Bestrahlung durch die Sonne verhindert. Das ist für Flora und Fauna gar nicht so schlecht, denn hohe Wassertemperaturen, das haben wir jetzt ja in den heißen Sommern erlebt, das ist für Flora und Fauna schon ein Problem. Stichwort Blaualgenbildung in stehenden Gewässern. Aber auch Fische und so weiter mögen eigentlich eher kühle Temperaturen, also die heimischen Fischarten. Und wenn sich ein See sehr stark aufheizt, ist das nicht gut für die Tierwelt. Und diese Floating-PV-Anlage verhindert das zu starke Aufheizen, weil die solare Einstrahlung natürlich genutzt wird, um nur Strom zu produzieren. Also von daher tatsächlich eine Win-Win-Situation. Jetzt ist das Potenzial in Deutschland aber nicht so groß. Also wir haben einfach nicht so viel Flächen, denn ich hatte eingangs schon gesagt, also wir können nur auf künstlichen Seen aktiv werden. Also Freizeitseen gehen nicht, die also anderweitig genutzt werden. Wir können auch auf Trinkwasserseen zum Beispiel, so Trinkwasserspeicherseen sind natürlich auch ein Problem, weil die eine hohe Wassergüte brauchen. Da muss man schon sehr hohe Umweltauflagen erfüllen, um dann auf Trinkwasserspeicherseen eine Floating-PV-Anlage zu installieren, die technisch sehr interessant wäre für solche Wasserflächen. Dadurch, dass wir die Verdunstung verhindern. Also die Wasserqualität erhöht sich durch diese Floating-PV-Anlagen, aber durch diese Kunststoffschwimmkörper, durch die Technik, muss natürlich sicherstellen, dass dort es zu keiner Verunreinigung des Trinkwassers kommt. Das ist ganz entscheidend. Von daher, ja, also reduziert sich die Fläche. Wir haben wirklich nur die künstlichen Seen. Das technische Potenzial, wenn man das mal alles so zusammennimmt, liegen wir im Bereich von ungefähr 44 Gigawatt. Das ist sicherlich sehr interessant. Wir sind ungefähr jetzt bei 60 Gigawatt installierter Leistung in Deutschland. Das ist schon attraktiv. Kann ein Baustein in der Energiewende sein, wird sicherlich auch ein Baustein werden, aber das wird sich dann zeigen, ob sich das durchsetzt. Denn neben den Vorteilen haben wir natürlich auch einige Nachteile, Herausforderungen, technische Probleme, die wir lösen müssen. Klar, der Installationsaufwand ist deutlich höher. Wir haben ein schwimmendes System auf Wasser. Jetzt, dass Wasser und Strom sich nicht vertragen, ist klar, aber das ist technisch kein Problem, dass wir da also entsprechende Kapselungen haben, dass das Wasser mit dem Strom nicht in Kontakt kommt. Aber dennoch müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Anlage vor Wasser geschützt wird, keine Schäden verursacht in der Flora und Fauna im Wasser. Das heißt, wir brauchen eine Wasserbeständigkeit. Wenn wir jetzt sehr große Wasserflächen haben, ist natürlich auch, oder muss sichergestellt werden, dass wenn Strömungen auftreten, wenn Wellengang auftritt, also auch dass da die Photovoltaikanlage entsprechend geschützt ist. Das ist jetzt bei kleineren Seen, denke ich, unproblematisch. Das macht dann zum Beispiel Photovoltaik-PV-Anlagen auf dem Meer, also Offshore-Anlagen, sehr kompliziert. Da haben wir die ganz andere Wellenbewegungen auf dem Meer. Also da wird die Reise nicht hingehen, denn wir haben auf der Erde nur mal sehr viel Wasserfläche. Aber dass wir Floating PV auf dem Meer bekommen, das ist, glaube ich, technisch so anspruchsvoll, das wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen. Auch Wasserspiegelschwankungen sind zu berücksichtigen. Das ist natürlich dann insbesondere wichtig für Pumpspeicherkraftwerke. Man würde sagen, kann ich da nicht eine Doppelnutzung machen? Ich habe bei dem Pumpspeicherkraftwerk ein Oberbecken, ein Unterbecken. Dann könnte ich doch auf dieser Wasserfläche auch noch die PV-Anlage installieren. Ja, geht natürlich, aber ich habe das stark schwankende Pegel. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass wenn die Photovoltaikanlage auf diesem Oberbecken zum Beispiel schwimmt und ich das Oberbecken auslasse, also das Wasser in das Unterbecken abfließen lasse, um die gespeicherte Energie zu gewinnen, dann muss die Photovoltaikanlage natürlich trotzdem noch schwimmen, darf nicht aufliegen. Das muss sichergestellt werden. Also auch da eine technische Herausforderung, sodass man summa summarum bei den Floating-PV-Anlagen sagen kann, ja, das ist sicherlich eine attraktive, auch eine funktionierende, eine etablierte Technologie. Da ist jetzt nicht mehr, also nichts Kompliziertes. Dadurch, dass sie einfach technisch aufwendiger ist, ist die Installation ein bisschen komplexer, ein bisschen teurer. Das macht die Strom- und Stehungskosten etwas höher. Das ist auch in den Niederlanden anders, weil da die Nebenkosten für PV-Anlagen, nämlich die Pachtkosten, sich anders verteilen. Da ist es attraktiv. In Deutschland, ja, also das wird kommen, aber ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielen wird. Nächster Sektor, nächstes Konzept ist Photovoltaik auf Autobahnen oder Straßen. Das ist natürlich eine Idee, dass wir Verkehrswege nutzen. Die machen ja erstmal, dienen der Fortbewegung. Wir haben in Deutschland durch unsere Straßenflächen natürlich ein immenses Potenzial. Man kann sich da überlegen, also welche Konzepte können wir nutzen. Einmal natürlich Überdachung der Verkehrswege. Mit solchen Solar-Carports will ich mal sehen, wie man sie von zu Hause kennt oder auch vielleicht von Parkplätzen, dass man auch für die Fläche mit entsprechend hoch montierten Solarmodulen überdacht. Das ist eine Möglichkeit. Oder dass man entlang von Verkehrswegen Schallschutzwände hat und dass diese Schallschutzwände einfach aus Solarmodulen bestehen, die idealerweise dann bifazial ist, das heißt also beidseitig Strom produzieren können. Auch das gibt es mittlerweile, dass wir Solarmodule haben, die auf der Vorder- und Rückseite elektrische Energie gewinnen können. Etwas teurer, etwas komplizierter, aber technisch machbar. Und dann nutzen wir diese Wände theoretisch, um damit dann Strom zu produzieren. Also eine Doppelnutzung, denn das ist, denke ich, immer das Konzept, was wir im Blick haben sollten. Gibt es Möglichkeiten, bestehende Strukturen mehrfach zu nutzen, um damit natürlich einen deutlichen Nutzungsgewinn zu haben? Wenn man sich jetzt mal überlegt, also das Potenzial ist riesig. Wir haben allein in Deutschland über 13.000 Kilometer Autobahnen. Die könnte man jetzt ja überdachen. Das ist technisch anspruchsvoll. Das muss natürlich entsprechend hoch sein, dass da auch LKWs oder Schwerlasttransporte drunter kommen. Also da reichen die, ja, also es muss mindestens 4 Meter hoch sein, wenn wir Sondertransporte haben. Man denkt jetzt da nur an die Transporte für Windräder oder große Maschinen. Das ist ja sehr aufwendig. Da muss man mal gucken, wie passt man da vor allem durch Brücken durch. Das muss man dann prüfen. Wahrscheinlich würde man dann entsprechende Engstellen auslassen. Aber trotzdem, 13.000 Kilometer ist schon mal eine Hausnummer. Wenn wir jetzt mal grob die Rechnung aufmachen, dass wir die Hälfte dieser Fläche überdachen könnten. So eine Autobahn, Doppelspur, das sind so 12 Meter Breite mit Seitenstreifen, Das heißt, das haben wir natürlich doppelt, Hinrichtung, Zurückrichtung. Das macht dann summa summarum knapp 160 Quadratkilometer Fläche, die wir nutzen könnten. So, die ist da jetzt mit solchen Solar-Carports, will ich mal nennen. Das heißt, das sind aufgeständerte 4 Meter hohe Solarmodule. Das heißt, wir sind da ungefähr bei 5 Quadratmeter, die wir brauchen an Fläche pro KWP. Dann hätten wir da schon ein Leistungspotenzial von gut 30 Gigawatt. Also, ja, das ist so die Hälfte dessen, was im Moment in Deutschland installiert ist. Wir haben die Doppelnutzung. Das klingt ja eigentlich ganz interessant. Wir haben keine zusätzliche Flächenversiebelung. Das könnte ja eigentlich attraktiv sein, wenn man dann noch weitergeht, Landstraßen, weitere Straßenzüge. Da gibt sich tatsächlich ein Potenzial in der Größenordnung von 70, 75 Gigawatt. Das ist sicherlich schon sehr interessant. Wenn man alles jetzt mitnimmt, also das komplette Potenzial, sind wir bei 300 Gigawatt. Technologisch sinnvoll sind wir eher bei 70. Also auch da immer die Frage, wie rechnet man diese Flächen? Deswegen diese breite Spanne zwischen also diesen 30 Gigawatt, die wir jetzt gerade mal abgeschätzt haben, nur auf der Hälfte aller Autobahnen, 70, wenn wir jetzt Lärmschutzwände, Seitenstreifen etc. nutzen, vielleicht Radwege, die man noch überbauen kann, auch das ist natürlich ganz attraktiv als Witterungsschutz. Naja, und dann bis zu 300 Gigawatt an technischem Potenzial, was maximal möglich ist. Warum, denke ich, wird sich das nicht durchsetzen? Gibt es ja erste Pilotprojekte, um diese Überdachung von Straßenzügen oder Autobahnen zu machen. Es ist einfach ein sehr teures System. Diese Unterkonstruktion ist im Moment sehr teuer, bleibt auch teuer, sondern diese Stahlkonstruktion. Wir haben sehr hohe Anforderungen an die ganze Technik, an die Module, weil wir einfach natürlich eine ganz andere Belastung haben durch den Verkehr, der dann darunter fährt. Das führt natürlich auch zu deutlich gesteigerten Kosten, die sicherlich mindestens das Doppelte sind von den regulären Photovoltaik-Installationskosten, die wir haben. Wir haben auch höhere Wartungskosten, höhere Aufwand bei der Reinigung. Auch da muss man dann berücksichtigen, dass wir eine höhere Belastung haben, Schadstoffbelastung, Luftverschmutzung, Reifenabtrieb etc. Der technische Vorteil auf der anderen Seite, klar, wir haben durch den Witterungsschutz über den Autobahnen, dass keine Sonneneinstrahlung auf den Straßen, kein Regen, also das ist natürlich schon interessant. Bei Schnee muss man auch darauf achten, dass natürlich dann die Schneelast entsprechend abgefangen werden kann von den Solarmodulen. Ja, die Frage ist natürlich auch, was bei einem Autounfall, wie ist da sichergestellt, dass dann Rettungskräfte an die Unfallstelle kommen? Also, man sieht schon, das ist sicherlich eine gute Idee, weil wir einfach so viel versiegelte Fläche haben aus der Straßennutzung in Deutschland, in Europa. Wir sind ja bei 5% Fläche. Alle Verkehrswege in Deutschland sind 5% der Fläche Deutschlands. Das ist ja schon Wahnsinn, was wir da betreiben und betrieben haben. Ja, das kann man nutzen, ist aber, denke ich, unrealistisch. Was kommen kann, was kommen wird, da gehe ich von aus, sind, dass wir in Lärmschutzwände mittelfristig Photovoltaik installieren, denn das ist technisch relativ einfach. Man hat zwar vertikal montierte Module, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über die Balkonkraftwerke sprechen, oder jetzt gleich über Agri-Photovoltaik, also in der Landwirtschaft. Das ist gleich auch der Übergang, aber diese Lärmschutzwände können einfach auch noch Strom produzieren. Auch da technisch ein bisschen herausfordernd, natürlich auch da entsprechend etwas höhere Wartungsaufwand, Reinigungsaufwand, weil vertikale Module nicht so gut sich selbst reinigen durch den Regen. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, diese sonst nicht weiter nutzbaren Flächen an diesen Lärmschutzwänden zu nutzen. Das geht auch entlang von Schienen. Natürlich, auch da haben wir entsprechende Lärmschutzwände. Die können wir entsprechend nutzen. Ist, denke ich, ein ganz guter Ansatz. Die Überdachung von Straßenzügen halte ich für unrealistisch. Einfach aufgrund der Wirtschaftlichkeit. Die ist dann an der Stelle nicht gegeben. Jetzt haben wir es gerade schon angesprochen, ganz kurz die Agrophotovoltaik, das heißt die Nutzung von oder die Verknüpfung von Photovoltaik mit landwirtschaftlichen Nutzflächen. Wir haben im Moment das Problem, wenn wir eine Freiflächenanlage installieren, wird das auf Ackerflächen gemacht und dieser Acker kann dann nicht anders genutzt werden, außer dass noch ein bisschen Gras wächst und wir da Schafe zum Grasen schicken können. Aber das ist natürlich kein großer Wirtschaftszweig. Entscheidend ist, dass diese Ackerfläche nicht nutzbar ist für die Lebensmittel-, Futtermittelproduktion. Das ist bei der Windenergie anders. Wenn wir da das Windrad haben, haben wir natürlich dann das Fundament. Aber drumherum können wir landwirtschaftlich die Flächen nutzen. Das haben wir bei der Photovoltaik nicht. Das führt immer wieder andauernd zu Diskussionen, dass wir halt da die Diskussion, da kennt man so ein bisschen auch aus der Bioenergie, Tank statt Teller, also dass man Bioenergie, landwirtschaftliche Nutzung hat, also Energiepflanzen anbaut statt Lebensmittelpflanzen, auch ganz andere Diskussionen, wäre vielleicht auch noch sicherlich immer ein Thema für eine gesonderte Podcast-Folge, aber auch da die Diskussion, was will ich Ernährung sicherstellen? Da wird die Diskussion, ist es sinnvoll, Futtermittel herzustellen für die Fleischindustrie? Sehr ineffizienter Weg, um die Menschheit zu ernähren. Oder mache ich Energie, indem ich Energiepflanzen, also Mais zum Beispiel, anpflanze? Wie gesagt, die gleiche Diskussion jetzt bei der Agri-Photovoltaik, also der landwirtschaftlichen Nutzung, kombiniert mit Photovoltaik. Da gibt es zwei Ansätze. Einmal, wie gesagt, die vertikalen Module, die dann beidseitig Strom produzieren können. Bifaziale Module sind das. Etwas geringerer Wirkungsgrad, teurer in der EM-Invest. Aber ich kann dann solche Reihen auf einer Ackerfläche installieren mit entsprechend großem Abstand. Entsprechend hoch natürlich, denn wenn die Pflanzen wachsen, sollten die natürlich nicht die Solarzellen bedecken und verschatten. Und eine landwirtschaftliche Maschine kann dann zwischen diesen Modulreihen durchfahren. Das ist ein Ansatz. Da können wir relativ gut mitarbeiten. Der zweite Ansatz, der ist eigentlich in der Vergangenheit auch immer schon mal diskutiert worden, ist, dass wir die landwirtschaftliche Fläche überdachen mit Photovoltaik. Ganz einfach wird auch wieder solche Solar-Carports, die man entsprechend installiert. Da muss man auch darauf achten, dass dann die landwirtschaftlichen Maschinen drunter durchpassen, auch links und rechts, entsprechend Abstand bei den Montagesystemen, dass da viel Platz ist. Also wenn ich jetzt keine großen, breiten Trecker habe oder Mähdrescher oder sowas, dann kann man die Abstände sicherlich reduzieren für Obstbäume zum Beispiel. Denn die Idee ist, dass man jetzt, auch das haben wir jetzt in diesen heißen Sommern erlebt, diesen Dürresommern, dass die Pflanzen natürlich unter der starken Sonneneinstrahlung leiden. Gleichzeitig brauchen sie die Sonne, aber wenn wir die Pflanzen verschatten können, ist das eigentlich ganz attraktiv. Wir verhindern diese starke Sonneneinstrahlung. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass diese Photovoltaikanlagen nicht komplett dunkel machen. Das heißt, dass dann unter den Solarmodulen nur noch ein schwaches Licht ist, sondern die müssen schon gut lichtdurchlässig sein. Da muss man natürlich dann bei der Planung drauf achten. Ist aber auch kein Problem heutzutage. Man kennt das vielleicht vom Berliner Hauptbahnhof. Da gibt es ja solche Solarmodule, die in das Glasdach eingesetzt sind, die so ein bisschen das Sonnenlicht dämpfen und dabei Strom produzieren. Das ist aus der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung deutlich komplizierter. Aber das Potenzial, die Fläche ist einfach riesig. Wir haben auch da wieder diesen Win-Win-Effekt. Wir haben die Photovoltaik, wir haben den Schutz der Pflanzen. Das technische Potenzial, wenn man sich das mal anguckt, mal überlegt, das liegt in Deutschland bei zwischen 1,5 und 2 Terawatt. Also ein Terawatt sind 1000 Gigawatt. Das ist Wahnsinn. Also zwischen 1500 und 2000 Gigawatt Peak installierter Leistung, wenn wir jetzt alle landwirtschaftliche Nutzfläche mit Agri-PV ausstatten würden. Das wird uns natürlich alle Energiewende-Probleme lösen. Die Studien sagen, dass wir rund 500 Gigawatt Photovoltaik brauchen in Verbindung dann mit der Windenergie. Aber so Größenordnung 500 Gigawatt brauchen wir in Deutschland für die Sektorenkopplung, die Energiewende. Das technische Potenzial allein bei der Agri-Photovoltaik ist das 3- bis 4-fache. Also Problem gelöst und auch die Frage, ja, schaffen wir das mit der Energiewende, haben wir genug Fläche? Ja, keine Frage, geht. Technisch aufwendig, keine Frage. Wir ein weiterer Nutzen ist natürlich, wir schützen die Pflanzen auch so ein bisschen vor Witterung, also vor Frost zum Beispiel, vor Hagelschäden. Durchschäden hatte ich schon erwähnt, also Starkregenereignisse, wirklich dann Hagelschäden können wir damit verhindern. Wir müssen natürlich dann sicherstellen, dass die Photovoltaikmodule keinen Schaden nehmen bei Hagel, aber das ist technisch eigentlich unkritisch. Also das heißt, die Landwirtschaft hat einen weiteren Zusatznutzen. Das macht die ganze Sache auch wirtschaftlich wieder attraktiv. Die Frage ist natürlich, oder die Herausforderung, die wir da haben, was passiert mit den landwirtschaftlichen Erträgen? Da fehlt einfach die Erfahrung. Ich hatte schon erwähnt, ist dieses Agri-PV und nicht unter dem Namen vor vielen Jahren schon mal ein Thema war, dass man einfach von in Italien Treibhäuser dort mit Photovoltaik ausstattet, also auf den Treibhäusern dann Photovoltaikmodule installiert, auch da diesen Schutz macht, hat vor der Sonneneinstrahlung. Das hat sich aber dann doch nicht durchgesetzt, weil auch da der Aufwand zu groß war. Das waren immer Ideen, Ansätze, aber ist jetzt kein Massenphänomen geworden. Das Anlagendesign, die Installation muss angepasst werden auf die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Also wir müssen sicherstellen, dass die Maschinen drunter passen. Bei Obstbäumen zum Beispiel ist das sicherlich ganz gut möglich, auch irgendwelche Nutzpflanzen, ich weiß nicht, wenn man Himbeersträucher, Erdbeerfelder, also vor allem überall da, wo noch viel Handarbeit zu erwarten ist, auch bei Gemüsefeldern. Also man muss gucken, habe ich eine große Maschine, wie jetzt bei Weizen, bei Mais, da ist es sicherlich aufwendiger, weil ich da einfach große Abstände berücksichtigen muss. Bei, ja, ich sag mal, Obst und Gemüse ist das vielleicht anders. Das muss man sich individuell angucken. Wie setzt man die Agri-Photovoltaik an der Stelle um? Die Ziel oder Hauptziel ist natürlich erstmal die landwirtschaftliche Nutzung und die muss sichergestellt werden. Die Photovoltaik kommt on top. Die Stromgestehungskosten sind höher, weil der Aufwand höher ist bei der Installation, bei der Wartung. Die Technik ist etwas komplizierter, weil wir natürlich dann Module nutzen müssen, die etwas die einfach lichtdurchlässiger sind. Das heißt, das sind jetzt nicht diese Standardmodule. Aber an sich geht das. Das ist natürlich vor allen Dingen, also wir haben Deutschland ein hohes Potenzial, weltweit natürlich ganz attraktiv, also dass man das dann in Regionen macht, also in Spanien, Italien, wo einfach noch deutlich mehr Sonne ist, auch eine andere Art der Landwirtschaft vielleicht noch betrieben wird. Da ist das sehr attraktiv. Das wird kommen. Ich denke, da gehe ich fest von aus, wenn die Preise für die Photovoltaik weiter sinken, die nutzbaren Flächen kleiner werden, ist das sicherlich hochattraktiv. Das wird sich durchsetzen, da gehe ich fest von aus. Letztes Konzept sind die Balkonkraftwerke, die jetzt in Deutschland im Moment ganz stark im Kommen sind, weil sich auch da gesetzlich einiges verbessert hat, dass man dort deutlich einfacher agieren kann. Was ist die Idee von einem Balkonkraftwerk? Ja, ich habe zwei Solarmodule, die montiere ich an meinen Balkon, habe einen kleinen Wechselrichter und kann diese Anlage in meine Haussteckdose stecken. Das ist so attraktiv, ich habe keine komplizierte Installation mit Zähler und Leitung etc. Habe die Begrenzung auf 600 Watt im Moment in Deutschland. Das heißt, ich darf maximal mit 600 Watt einspeisen, denn ich speise direkt in mein Hausnetz ein. Mit allem Für und Wider, was das hat. Das ist, war technisch, gab es da noch Dinge einfach zu regeln, damit dort alles sicher ist. Das ist so einfach, dass ich nehme zwei Module, die haben dann, also bis zu zwei Modulen, die sind dann, haben eine Leistung von 400 Watt jeweils. Das heißt, ich installiere diese zwei Module, montiere die vertikal an meinen Balkon, 90 Grad Winkel. Das heißt, ich habe 800 Watt Peakleistung und diese Peakleistung, die erreiche ich unter technischen Bedingungen eigentlich nie. Das liegt aber daran, wir haben diese 90 Grad. Die Sonneneinstrahlung wird diese maximale Leistung von 800 Watt nicht erreichen. Das kann man sich ja mal angucken in solchen PV-Simulationstools, die das stundengenau machen. Also die Internetseite renewables.ninja bietet da eine Möglichkeit, das technisch schon vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, aber sehr gut aufbereitet zu nutzen oder sich mal anzuschauen. Und wenn man da mal so eine PV-Balkonanlage sich baut mit 90 Grad Neigung, stellt man fest, Die Peakleistung erreiche ich nie, tatsächlich eher im Winter als im Sommer, weil die Sonne im Winter tiefer steht, also in den Sommermonaten, wenn der Sonnenstand deutlich höher ist, also der Winkel über dem Horizont mittags um 12, da produziert die Anlage einfach tatsächlich weniger als an einem sonnigen Wintertag, wenn die Sonne dann mittags relativ knapp 15, 20 Grad über dem Horizont steht. Hinter diesen beiden Modulen habe ich dann einen kleinen Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom dann den Wechselstrom macht. Maximale Einspeiseleistung dann 600 Watt. Die Regel jetzt in Deutschland, in anderen europäischen Ländern ist das noch anders geregelt, aber in Deutschland haben wir diese Vorgabe 600 Watt. Und ja, dann steckt man diese Anlage in die Steckdose. Da, das geht sogar mit dem Schuko-Stecker, aber sollte vielleicht, oder Empfehlung, damit es sicher ist, sauber gemacht ist, der sogenannte WLAN-Stecker, das ist eine etwas, also eine abgesicherte Steckdose, die man dann einmal installieren kann oder installieren lässt. Aber an sich sind diese Balkonkraftwerke so einfach aufgebaut, das kann wirklich jeder Module zusammenstecken. Da kann man auch jetzt keinen Stromschlag holen, das ist alles abgesichert, alles gekapselt, zusammenstecken, in den Wechselrichter stecken, Wechselrichter in die Steckdose. Fertig. Die Anlage muss gemeldet werden dem Netzbetreiber, weil der nochmal prüfen muss, ist der Zähler. Nicht, dass der rückwärts läuft, kommen wir gleich noch zu. Und bei der Bundesnetzagentur muss die Anlage auch eingetragen werden, einfach damit wir in Deutschland wissen, dass die Bundesnetzagentur als die verantwortliche Behörde weiß, welche auch Kleinstkraftwerke sind installiert, weil das Potenzial natürlich riesig ist bei Balkonkraftwerken. Dort können wir natürlich also diese Flächen nutzen. Das geht dann auch als Mieterin, als Mieter. Da muss ich jetzt kein Hausbesitzer sein. Ich muss natürlich klären mit meinem Vermieter. Darf ich diese Module installieren? Auch da muss man ein paar Dinge beachten. Aber normalerweise ist das kein Problem, dass man dort auch als jemand, der in einer gemieteten Wohnung lebt, sich dort seinen Strom produziert. Denn, das ist das Attraktive, wenn ich jetzt diese 600 Watt Leistung habe, die habe ich eigentlich permanent in meinem Haus, in meiner Wohnung. Ich habe den Kühlschrank, der immer wieder anspringt. Da sind viele Geräte, die auf Standby laufen. Der Fernseher, der Computer. Ich lade noch mein Tablet, mein Smartphone. Und da ist man ruckzuck bei über 600 Watt Leistung. Vor allem tagsüber, nachts natürlich nicht, aber das ist ja egal. Da haben wir eh keinen Strom. Aber tagsüber, wenn die Wohnung auch in Nutzung ist, ich habe Licht an. Perfekte Konstellation. Der Strom wird komplett in der Wohnung, in dem Haus verbraucht, muss er auch, denn es gibt keine Einspeisevergütung. Der Strom darf also eigentlich gar nicht ins Netz. Es gibt die Rücklaufsperre beim Zähler. Also, aber das tritt nie auf. Also da müsste man schon ganz bewusst alle Geräte ausmachen, Kühlschrank mal ausmachen, Tiefkühltruhe ausmachen oder Tiefkühlschrank ausmachen, abstöpseln. Dann würde theoretisch der Strom eingespeist werden. Unter normalen Nutzungsbedingungen passiert das quasi nicht, weil ich halt mit diesen 600 Watt mich komplett selbst versorge. Ich werde unabhängiger von der Energieversorgung von außen, weil ich einfach den Strom selber produziere. Ich brauche weniger Strom vom Netz. Das macht senkt meine Energiekosten, weil der Strom aus dem Balkonkraftwerk günstiger ist als der Netzstrom. Das ist nicht so günstig wie eine reguläre Dachanlage, weil ich nur zwei Module habe, weil der Wirkungsgrad etwas anders ist. Ich habe diese 90 Grad. Also die Stromgestehungskosten sind schon deutlich höher beim Balkonkraftwerk. Das sind wahrscheinlich so um die, weiß gar nicht, 20 Cent die Kilowattstunde, würde ich jetzt mal vermuten. Eher in der Größenordnung, aber wenn ich für 30 Cent und mehr die Kilowattstunde Strom beziehe von meinem Energieversorger, spare ich damit Geld und versorge mich sogar mit meinem eigenen, nachhaltigen, emissionsfreien grünen Strom von meinem Balkonkraftwerk. Also sehr attraktiv. Das hilft mir jetzt nicht bei dem Stromausfall. Also das ist auch so die Idee von manchen. Man sagt, ach, dann habe ich auch einen Stromausfall. Das ist nicht so. Denn sobald das Stromnetz weg ist, das ist auch dann, wenn die Sicherung rausfliegt, also in Störung im Stromnetz ist oder im Hausnetz, dann muss der Wechselrichter auch sofort abschalten. Der braucht immer den Netzzugang, damit er einspeisen kann. Ist kein Strom im Netz, weil die Sicherung fliegt, schaltet der Wechselrichter sofort ab aus Sicherheitsgründen. Warum, ist eigentlich klar, denn sonst habe ich eine Stromquelle im Haus. Also ich will Lampe montieren, nehme die Sicherung raus, habe dann vergessen, dass man beim Balkonkraftwerk einspeist und kriege dann ordentlich eingezwiebelt, wenn ich an den Kabel hantiere, weil in der gleichen Phase auf der gleichen Leitung auch noch Strom von dem Balkonkraftwerk kommt. Aus Schutzgründen, und das ist, denke ich, sehr sinnvoll, hat man dann kein Strom, der Wechselrichter muss abschalten innerhalb von wenigen Millisekunden. Alles ist sicher, da kann nichts passieren. Auch so Ideen, ja, dann installiere ich wieder eine Batterie, habe so ein Inselsystem. Das geht technisch, ist aber überhaupt nicht notwendig, macht die Sache nur unnötig teuer. Der Schutz vor Stromausfällen ist, also wir haben so wenig Stromausfälle in Deutschland, das ist jetzt nicht so, dass wir vor irgendwelchen Blackouts stehen oder großflächige Stromausfälle zu erwarten haben. Ganz im Gegenteil, die Versorgungssicherheit im deutschen Stromnetz oder im europäischen Stromnetz ist sehr, sehr hoch. Wenn was passiert, ist es eine Störung im Ortsnetz, also auf der niedrigsten, auf den niederen Spannungsebenen im Ortsnetz oder im Mittelspannungsnetz, wenn eine technische Störung auftritt. Ortsnetz, Trafort, ein Problem oder ein Bagger kappt ein Kabel. Auch das ist eigentlich viel häufiger der Fall, als dass wir eine echte großflächige überregionale Störung haben. Also von daher, diese Balkonkraftwerke dienen nicht dazu da, die Versorgungssicherheit in einem beim Stromausfall sicherzustellen. Das ist technisch zu aufwendig. Grundsätzlich aber sehr attraktiv, sehr einfach zu montieren. Das ist wirklich für jeden, der auch schon mal eine Lampe montiert hat. Also viel komplizierter ist es wirklich nicht. Module an den Balkon oder an die Außenwand. Da muss man gucken, wie geht das. Aber beim Balkon ist relativ einfach. Man hakt es ein. Man kann die Module vielleicht noch ein bisschen kippen, dass man von dem 90 Grad vertikal vielleicht so auf 60 Grad kommt. Da gewinnt man sicherlich noch mal 10-15% Stromproduktion. Denn der ideale Winkel liegt ja eigentlich bei 20 Grad Neigung oder 25 Grad Neigung, nicht bei 90. So weit kippen sollte man, darf man nicht. Also bis zu 60 Grad kippen geht sicherlich, dass man dann entsprechend montiert. Alternative ist noch, dass man ein Flachdach hat, also irgendwie eine Garage, wo man dann diese Module installiert. Auch das ist möglich. Das ist natürlich jetzt eine andere Art der Montage. Ich brauche dort da Montagegestell, was dann flach auf dem Garagendach ist. Das muss ich dann fixieren, dass bei Wind und Wetter nichts passiert. Und dann kann das, kann die Balkonkraftwerksanlage auch einspeisen in die Steckdose. Und das ist natürlich interaktiv. Und wenn ich dann ein Elektroauto habe, dann lade ich mein Elektroauto. Auch da vielleicht noch die Idee, dass man, wenn man dieses Balkonkraftwerk hat, vielleicht mal so ein bisschen bewusster auch seinen Verbrauch steuert. Dass ich sage, ach, jetzt scheint gerade die Sonne, ich habe mein Balkonkraftwerk, dann schalte ich jetzt meine Spülmaschine ein. Und nicht abends erst um 7, wenn dann die Sonne schon untergeht, sondern das mache ich dann schon um 2. Muss man ein bisschen dran denken, muss auch zu Hause sein. Aber man kann zum Beispiel, also mittlerweile die modernen Spülmaschinen oder auch die modernen Waschmaschinen, die kann man ja programmieren. Das heißt, ich fülle die. Da immer wichtig, richtig füllen, Spülmaschine voll machen, nicht halb leer laufen lassen, das ist auch nicht energieeffizient, sondern voll machen, morgens bevor man dann zur Arbeit geht und so programmieren, dass sie dann Mittag in den Mittagsstunden anspringt und dann den eigenen PV-Strom nutzt. Damit spare ich viel Geld und meine Spülmaschine läuft mit grünem, CO2-freiem Strom. Super. Also das ist die Idee bei diesen Balkonkraftwerken. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich auch die wichtigsten innovativen Konzepte besprochen. Also die Schwimmenden, die PV-Anlagen, die dann auf Seen oder Wasserflächen montiert werden. Floating PV, die Idee der Überdachung von Straßenzügen, theoretisch auch von Schienen und von landwirtschaftlicher Nutzfläche, also Agri-Photovoltaik und jetzt zum Schluss noch die Balkonkraftwerke. Das wird sich alles mehr oder weniger durchsetzen. Mal gucken, das entscheidend ist immer die Wirtschaftlichkeit. Solaranlagen sind sehr günstig, werden noch günstiger, in Kombination mit Speichersystemen sicherlich auch nochmal attraktiv. Aber ich denke, die wichtigste Aussage ist, dass diese innovativen Konzepte uns helfen werden, unsere Ausbauziele zu erreichen. Das technische Potenzial ist da. Es ist ein riesiges Potenzial, was wir haben in Deutschland. Wir haben kein Problem, unsere 500 Gigawatt notwendiger Photovoltaikanleistung in Deutschland zu erreichen. Von den 60, die wir heute haben, das fast, ja, sagen wir mal, 8, 9, 10-fachen in der Größenordnung. Die Fläche ist da. Wir müssen es nur angehen. Wir müssen es schneller angehen. Wir müssen da sicherlich auch nochmal etwas an den regulatorischen Vorgaben schrauben, dass es einfacher wird, dass die Bremse nicht das Energierecht ist. Das ist es im Moment an vielen Stellen noch. Und dann schaffen wir die Energiewende auf allen Ebenen, auf der kleinsten Ebene, Balkonkraftwerk. Jeder macht es selber, jeder leistet seinen kleinen Beitrag, der ist immens groß, bis hin zu den großen Anlagen, landwirtschaftliche Nutzfläche, Floating PV von Energieversorgern, eher Betrieben oder Projektierern und In der Kombination schaffen wir dann sehr attraktiv, sehr gut und sicher unsere Umstellung unseres Energiesystems auf Photovoltaik und entsprechend auf Wind, also klimaneutral. Ja, ich denke, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.